das ist einfach schlechter Journalismus, das ist logisch nicht konsistent, das ist kommunikativ einfach fies und ich finde das Krasseste, es ist kontraproduktiv.
Führen Demokratiefeinde und radikale Christen einen gemeinsamen Kreuzzug von rechts?
Ein bürokratischer Gottesstaat statt strenger Trennung von Religion und Politik.
Lobpreisen statt Freiheit und Selbstentfaltung der Gruppe folgen.
So, Freunde, jetzt endlich kommen wir dazu, dieses Thema substanziell anzugehen. Wir sind ja schon länger dran, aber in den letzten Monaten ist einfach der mediale Hype in den säkularen Medien, aber auch innerhalb der Kirche so groß geworden, dass es sich lohnt, das Thema mal systematisch anzugehen. Und zwar die These, die Frage, ob das Christentum, und zwar spezifisch auch die charismatisch-evangelikale Szene, im Moment von einem politisch rechten Nationalismus unterwandert wird. In dieser Folge von Glauben, Gesellschaft und Gespräch nehmen wir diese ganze Thematik genauer unter die Lupe und zwar vor allem auch aus einer konstruktiven theologischen Sicht.
Wenn du jetzt also denkst, christliche Unterwanderung der Politik, das ist das Thema der Stunde, ein riesiges Problem, das wir angehen müssen, dann ist diese Folge genau für dich. Und wenn du denkst, das ist alles übertrieben, linke Propaganda und Fake News, dann darfst du die Folge auch nicht verpassen. Und wenn du einfach gerne einen kohärenten Überblick über die Thematik hättest, dann ist diese Folge auch etwas für dich.
In dieser Folge schauen wir uns gemeinsam erstens die mediale Berichterstattung an, auf die wir dann auch einen kritischen Blick werfen. Zweitens schauen wir in die USA und sehen, dass es dort wirklich hochproblematische Aspekte gibt, der Reichsgottesvorstellung. Drittens analysieren wir, wie das alles in der Theologie rezipiert wird. Und viertens wagen wir einen Ausblick auf eine theologisch angemessene und vernünftige Art und Weise des Christseins in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das wirft genau. Dann auch gleich die großen theologischen und geschichtlichen und praktischen Fragen auf die wir in den nächsten Folgen noch eingehen.
Genau. Und heute mit mir im Studio hier sind Nicola Matter und Simon Schmidt und ich bin Oliver Dürr und ich hoffe, ihr seid angeschnallt, weil jetzt geht's los mit Dein Reich komme, Jesus an die Macht.
Father, I thank you. You have given us a gift. President Donald Trump.
Freiheit, Familie, Vaterland, aber es war das an Jesus Christus. Vielen Dank.
Der große Vorwurf, der in den säkularen und kirchlichen Medien ja immer wieder gemacht wird, lautet zusammengefasst etwa so. Radikale Christen wollen an die Macht. Sie nutzen ihre mediale Reichweite, kommunikative Strategien und alles Mögliche, um die Gesellschaft zu unterwandern, politisch Einfluss zu gewinnen. Auf groß angelegten Veranstaltungen, auf Plattformen wie YouTube, Instagram und X versuchen sie, sich Gehör zu verschaffen. Und zwar auf eine Weise, dass sie die gesellschaftliche Meinung beeinflussen können und eigentlich ihre religiösen und vor allem auch ethischen Überzeugungen durchsetzen. Ihr Ziel ist ganz klar, ein Gottesstaat. Ihr seht das in den öffentlichen Medien, in der Welt, Tagesschau, ZDF, ARD, egal wo. Aber auch auf Social Media ist die Frage nach dem Christsein in der Gesellschaft heute enorm aufgeladen. Allein in den letzten paar Monaten sind mehrere Dokumentationen veröffentlicht worden in den öffentlich-rechtlichen Sendern, die den Einfluss von Christen in der Gesellschaft sehr kritisch reflektieren. Was all diese Berichte verbindet, und das ist eben das Interessante daran oder das Spannende, das Diskussionswürdige ist, dass die weniger als religiöse Glaubensgemeinschaften vorkommen, sondern eher als politische und gesellschaftliche Machtakteure dargestellt werden. Und zwar als extrem gefährliche, demokratiefeindliche, extremistische Bewegungen. Und genau diese Interpretation wollen wir jetzt auf den Grund gehen und uns fragen, das eigentlich, was den vielen Leuten im Moment unter den Nägeln brennt, wird das Christentum im Moment vom rechtsradikalen Extremismus unterwandert? Und unterwandert dieser rechtsradikale christliche Extremismus gerade die Politik schlechthin? Um ein klares Bild zu bekommen, müssen wir es aber auf tieferen Ebenen auch nochmal reflektieren. Also nicht nur die Politik uns anschauen, sondern eben auch theologische Fragen stellen. Was bedeutet es überhaupt, wenn Christen vom Reich Gottes reden, das vom Himmel auf die Erde kommen soll? Meinen sie damit wirklich einen Gottesstaat? Was hat Jesus damit gemeint? Was zeigt uns die Geschichte? Und wie sollen sich Christen mit ihren Glaubensüberzeugungen kulturell und politisch heute in der Welt engagieren?
Genau, Oliver. Aber bevor wir uns all diesen Fragen widmen, wollen wir zunächst mal schauen, was eigentlich gerade in der medialen Berichterstattung abgeht.
Demnach sollen Christen über die Erde und Städte herrschen.
Gott wird Europa durch Menschen wie dich und mich retten.
for every enemy that is aligned against you. Let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God.
I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops.
And now you have given us a gift, President Donald Trump. Who...
Führen Demokratiefeinde und radikale Christen einen gemeinsamen Kreuzzug von rechts?
Reach out and touch me.
Ein bürokratischer Gottesstaat statt strenger Trennung von Religion und Politik.
Und die Frage, wie viel Macht haben jene, die mit Gott Politik machen wollen?
Every representative in our nation.
Alle Abgeordneten dieses Landes, die sich nicht vor dir verneigen und nicht auf dich hören, reiß sie aus der Erde, wirf sie weg und ersetze sie durch fromme Männer und Frauen, die deinen Willen in dieser Nation wahr werden lassen.
Heute ist kein Treffen, heute ist ein Moment göttlicher Erleuchtung.
Das ultimative Ziel ist politische Macht. Dafür setzen sie sich mit großem Aufwand ein. Sie versuchen dabei auch gezielt, Einfluss an der Basis und auf die Medien zu nehmen.
The prayer, let your kingdom come, is an inauguration of warfare.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich ist komme.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
An Freiheit, Familie, Vaterland, aber zuvörderst an Jesus Christus. Vielen Dank.
So, ihr habt es gesehen, ich glaube, dass besonders in den Medien, die Tendenz zeigt sich aber auch innerkirchlich, aber sicher in den Medien, ist die Tendenz da, dass bei Positionen, die nicht links sind, dass da nicht mehr differenziert wird oder kaum mehr differenziert wird. Also konservativ, rechtspopulistisch, rechtsextrem, das wird alles einfach rechts genannt und dann insgesamt als illegitim abgestempelt. Das ist eine Tendenz. Das ist schon im Blick auf die USA, wo das eigentlich vielleicht noch berechtigt wäre, aber schon da ist es problematisch. Und zwar, weil dort bei den Republikanern, die traditionellerweise rechts sind, traditionell Wertkonservative sind, Trumpisten, waschechte Nazis, irgendwelche Libertarian, Silicon Valley, Tech-Mogule, die überhaupt nicht konservativ sind. Das ist alles einfach irgendwie rechts in Amerika. Die sind natürlich alle gegen die woken Demokraten, die sind gegen links, wenn man so will, aber aus komplett verschiedenen Gründen. Und wenn man die je fragt, ja, wo geht es jetzt positiv hin, dann kommen völlig inkompatible Anliegen. Deswegen ist es problematisch, wenn man die als eine kohärente Größe anschaut. Das heißt, man muss diese Differenzen fast eher wahrnehmen, die müssen Platz haben, die müssen sogar aktiv diskutiert werden, die Differenzierungen innerhalb der Rechten. Und wenn man das nicht mehr tut, dann, das ist die These, drückt man der eigentlichen Mitte die Luft ab. Und ich glaube, das ist genau das, was im Moment in Deutschland geschieht, ist, dass wir das Gefühl haben, mit ganz normalen, aber konservativen Ansichten in der Öffentlichkeit, in der, sag ich mal, respektablen Mitte seine Position, wer die nicht mehr vertreten kann da, der sagt dann am Ende, ja gut, ja, jetzt bin ich eben rechts. Und das ist problematisch. Und das würde ich auch sagen, das ist ein Vorwurf, den man an solche Medien oder sicher solche Berichterstattungen machen muss. Wenn nämlich undifferenziert berichtet wird und man die Gegenmeinung, die man eigentlich kritisiert, wenn man der nicht substanziell begegnet und sich mit der auseinandersetzt, dann schürt man das, was man eigentlich befürchtet von der Gegenseite. Nämlich ideologische Abschottung von der Gegenposition jetzt einfach halt von der anderen Seite her. Und das finde ich hochproblematisch als journalistisches Vorgehen. Es ist kontraproduktiv. Und das ist das Schlimme daran. Es untergräbt eigentlich echte Pluralität in der Öffentlichkeit und es schadet am Ende der Demokratie.
Das ist auf jeden Fall eine steile These. Ich kann da irgendwie mitgehen, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Aber gleichzeitig gibt es ja wirklich im Moment Entwicklungen, die man kritisch anschauen muss. Und das ist ja auch Aufgabe der Medien, das zu tun. Vor allem dann, wenn eben extreme Bewegungen Einfluss auf die Gesellschaft gewinnen.
Ja, das stimmt. Grundsätzlich stimmt das sicher. Es ist ja auch kein Problem, dass es so Berichterstattungen gibt. Das Problem ist eher in der Weise, wie das geschieht und in den Prämissen, die sich in der Berichterstattung zeigen oder in der Art, eben wie berichtet wird. Wir können uns ja mal ein paar Beispiele anschauen, diskutieren. Dann sehen wir eigentlich gleich, was gemeint ist. Simon, du hast ja ein paar Highlights zusammen recherchiert. Zeig uns doch mal, was du da vorbereitet hast.
Ganz genau. Wir starten vielleicht mit einem Short von der ARD über Glaube und Fußball, weil es ein sehr kurzes und gutes, plakatives Beispiel ist. Der wurde mittlerweile von YouTube genommen, aber es gibt noch hier eine Version davon.
Sie beten auf dem Platz, danken Gott oder tragen Shirts mit Jesus-Aufschrift. Manche Fußballprofis leben ihren Glauben ganz offen. Einige gehen sogar an Schulen und reden dort mit Jugendlichen drüber. Auf den ersten Blick vielleicht harmlos, Kritikerinnen und Kritiker sagen aber, Achtung, in manchen Fällen könnte dahinter auch gezielte Missionsarbeit stecken. Die ARD-Faktenfinder haben mit Expertinnen und Experten gesprochen. Die sagen, einige dieser Gruppen, mit denen die Fußballer kooperieren, verbreiten ein ultrakonservatives Weltbild.
Wird hier schlicht vorausgesetzt, dass all die Sachen problematische Dinge sind? Also irgendwie andere vom eigenen Glauben überzeugen? Missionsarbeit, ein ultrakonservatives Weltbild, junge Menschen beeinflussen. Warum das jetzt aber dann negativ sein soll, das wird irgendwie gar nicht erklärt, das bleibt vage. Und statt eine klare Argumentation zu liefern, begegnet einem eher eine diffuse Andeutung, dass es sich eben um was Gefährliches oder Verwerfliches handelt.
Ein Problem, finde ich, davon ist natürlich auch das Framing. Begriffe wie ultrakonservatives Weltbild und gezielte Missionsarbeit problematisieren von Beginn weg Dinge, von denen man eigentlich erst fragen oder diskutieren müsste, ob die problematisch sind. Ist es zum Beispiel problematisch, wenn man andere von eigenen Glauben überzeugen will? Ich finde, in einer liberalen, in einer pluralen Demokratie machen das eigentlich alle. Alle haben unterschiedliche Überzeugungen und Anliegen, sprechen miteinander darüber und versuchen einander von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Alle vernetzen sich, alle organisieren sich, zum Beispiel in politischen Parteien. Das macht jeder links, rechts, religiös, säkular, weil das Demokratie ist. Ein kontinuierlicher Aushandlungsprozess von substanziellen Differenzen. Und solange ich die Andersheit des anderen respektiere und die Resultate von Wahlen und Abstimmungen, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem.
Das stimmt. Das war jetzt natürlich auch nur ein ganz kurzer Short. Hast du noch andere Beispiele?
Genau, wir können uns zum Beispiel noch eine Mini-Doku vom ZDF anschauen. Die trägt den Titel Likes im Namen Gottes, wie Influencer für Freikirchen werben.
Konzert der O-Bros auf dem Marktplatz in Stuttgart. Tausende sind gekommen für die junge Band aus München. Mit christlichem Rap haben sie es zeitweise auf Platz 1 der deutschen Albumcharts geschafft.
Die O-Bros haben letztes Jahr mit ihrem Album To Be Honest als erstes christliches Album Platz 1 in den deutschen Charts erreicht. Also eigentlich ein Grund, um zu feiern und vielleicht auch zu gratulieren oder zu loben. Aber natürlich wird sofort dann nach einem Fehler im Bild gesucht.
Das sind nicht einfach nur Musiker oder Prediger, sondern sie sind eben Teil von einem Netzwerk und es meint Gläubige, die sich für die Ausbreitung der Herrschaft Gottes in der Welt einsetzen.
Die Herrschaft Gottes bedeutet, christliche Werte sollen nicht nur auf den einzelnen Menschen wirken, sondern auch die Politik, Wirtschaft oder Medien beeinflussen, sagt die Theologin. Doch die Brüder traten beispielsweise auf der UNUM 24 in München auf. Eine Glaubenskonferenz, die Menschen vereinen will, die aber Redner wie etwa Bill Johnson eingeladen hat. Ein US-amerikanischer Pastor und Trump-Unterstützer.
Im ersten Beispiel, finde ich, ist es schon angeklungen, aber jetzt wird es hier sehr, sehr deutlich. Dieser Bericht argumentiert eigentlich wie eine Verschwörungstheorie. Also in einem Paper vom Bundestag zum Begriff Verschwörungstheorie habe ich da drei Merkmale von der Verschwörungstheorie gefunden, die eigentlich genau auch auf das Schema passen, wie hier gerade argumentiert wird. Erstens, nichts geschieht zufällig. Also es gibt irgendwie einen koordinierten Geheimplan. Die O-Bros wollen die Massen beeinflussen und dazu bringen, christliche Werte in die Politik einzuschleusen, weil sie sind ja Teil von einem gefährlichen Netzwerk, das die Gesellschaft von rechts unterwandern will. Zweitens, nichts ist, wie es scheint. Also an einem Konzert wird zwar vordergründig über Jesus und Nächstenliebe gerappt, aber dahinter steckt was anderes. Und man erkennt erst, worum es wirklich geht, wenn man die Gruppe oder das Netzwerk im Hintergrund entlarvt hat. Und die dritte Charakteristik ist, alles ist miteinander verbunden. Also Personen und Institutionen arbeiten zusammen, von denen man das nie gedacht hätte. Also diesem Beispiel, die O-Bros sind Teil eines globalen Efforts rechtsradikaler Christen, die auch in Amerika sind.
Ja, aber jetzt ganz konkret, was verbindet eigentlich die O-Bros mit Bill Johnson? Also ich weiß es nicht, aber haben die sonst schon mal mit ihm zusammengearbeitet oder irgendwas gemacht? Weil ich finde es schon ziemlich absurd, dass die da explizit auffordern, die Liebe Jesu ernst zu nehmen und das wird aber dann gedeutet als Mittel zum Zweck für einen gefährlichen, politischen, bösartigen Plan.
Genau das ist auch das Problem dabei, weil dieses Netzwerk gibt es so nicht. Beziehungsweise so, wie es dieses Netzwerk gibt, sind dann alle mit allen und alle mit Papst Leo und mit Trump verbunden. Und über so ein Netzwerk, in Anführungszeichen, kann man nicht einfach berichten, als wäre das ein Fakt.
Ja.
Und das Zweite ist, dass dieses Framing ja auch nur Sinn macht, wenn dieses angebliche Netzwerk wirklich gefährlich ist.
Ja.
Aber auch hier enttäuschen die Dokus wieder, wie wir schon gesehen haben. Sie zeigen keine demokratiefeindlichen oder irgendwelche unerhörten Aussagen, sondern es wird alles behauptet, aber nicht gezeigt und nicht argumentiert. Also es bleibt so ein diffuses Gefühl von einer Bedrohung, die im Hintergrund arbeitet. Ja. Und drittens ist es eigentlich nur eine Guilt-by-Association-Logik. Also das Einzige, was wirklich problematisch ist, ist so eine Verbindung zu Bill Johnson, der nicht bei diesem Event, sondern irgendwann anders mal sich negativ über ausgelebte Homosexualität ausgesprochen hat.
Ja, und das Problem ist, mit dieser Logik kannst du jeden Menschen irgendwie framen. Also die Obros haben schon an ganz vielen Events gespielt, sind jetzt alle, die da an diesen Events waren oder die da auch aufgetreten sind, über die Obros, über Bill Johnson, auch homophob und Teil eines Netzwerks. Es geht ihnen nicht auf.
Das stimmt natürlich. Aber gleichzeitig muss man schon auch sagen, trotzdem, dass es so plakativ jetzt hier dargestellt ist, es liegt doch auch ein echtes Problem darin. Also wenn bekannte christliche Musiker, Influencer und Prediger eng mit Leuten verbunden sind, die selbst enge Kontakte zur Trump-Bewegung pflegen und diese dann auch noch politisch unterstützen, dann ist das nicht einfach nebensächlich. Also das würde ich schon festhalten wollen. Und ich finde das vor allem dann in der Kirche besonders problematisch, wenn Leute wie eben Johnson ihre Reichweite nutzen, um ungefiltert Donald Trump politisch zu unterstützen. Weil dann geschieht genau das, dass so eine geistliche Autorität verschmilzt dann eben mit einer ganz bestimmten politischen Agenda. Also auf einmal wird dann Trump nicht wählen, gleichgesetzt mit Gottes Wegen nicht folgen. Und da will ich schon sagen, dass der christliche Glaube ideologisch vereinnahmt wird in einer solchen Situation. Und deshalb glaube ich auch, dass man die unbequeme Frage stellen muss, ob Christen sich heute deutlicher abgrenzen müssten von rechtspopulistischen Dynamiken, die es gibt. Vor allem dann, wo eben Machtpolitik religiös aufgeladen wird oder wo eben nationale Identität über universale Menschenwürde gestellt wird oder ganz grundsätzlich dort, wo politische Führer quasi religiös aufgeladen und inszeniert werden. Und ganz grundsätzlich würde ich schon sagen, eine Kirche, die sich zu eng an parteipolitische Macht bindet, die riskiert am Ende nicht nur ihre Glaubwürdigkeit, sondern eigentlich auch ihren Auftrag.
Das stimmt, aber gleichzeitig fällt es auch auf, dass sie eigentlich immer nur nach rechts man sich abgrenzen muss. Also die Gefahren werden da ausschließlich bei solchen Gruppierungen gesehen, auch wenn die real sind. Es wird aber nie davor gewarnt, dass das Christentum theoretisch auch von linker Politik vereinnahmt werden könnte. Dass vielleicht besonders für institutionalisierte Kirchen im Moment das noch eher die Gefahr wäre, als wirklich von rechts unterwandert zu werden. Und es kann man sich die Frage stellen, wie sinnvoll ist diese Einteilung rechts, links überhaupt? Wir kommen ja dann noch in einer späteren Folge nochmal darauf zurück, diese Einteilungen, wie sinnvoll die überhaupt sind. Aber was wir festhalten können, ist, dass hier ein Bild entsteht, konservativ gleich rechts, gleich gefährlicher Christ.
Und ich finde, auch wenn es wirklich problematische Dynamiken gibt, die dann mit den Obros zu verbinden, macht wie in diesem Format nicht so viel Sinn. Das sind einfach schwerwiegende Unterstellungen, ohne handfeste Beweise und klingen eher sowas wie üble Nachrede oder sowas.
Ja.
Weil dann bei jeder harmlosen Aussage eben im Hintergrund eine extreme Meinung angenommen wird, die halt vertuscht wird.
Ja.
Also alles wird instrumental gedeutet, nach dem Motto, es kann ja nicht sein, dass hier nur der Glaube irgendwie gelebt werden soll. Sondern da muss dann irgendwie eine Agenda von politischer Meinungsmache hinter einem ganz normalen Konzert stecken.
Ja.
Aber das wird halt eben nur behauptet und nicht begründet. Und genau das, damit ist es dann eben eine Verschwörungstheorie für Linke, wenn man so will. Außerdem wird undifferenziert irgendwie alles in den Topf geworfen. So christliche Rapmusik hier, geistliche Botschaften, Einstellungen zur Sexualität, politische Absichten, das alles zusammen. Und die Reportage endet dann mit diesem Satz.
Konservative Botschaften in einem coolen Look, der vor allem junge Menschen ansprechen soll.
Ich finde es auch höchst problematisch und brandgefährlich, wenn da plötzlich konservative Botschaften in einem coolen Look präsentiert werden. Das gibt es da noch ein anderes Beispiel dafür,
wie problematisch
das ist, Simon?
Genau, wir haben noch ein drittes Beispiel, nämlich eine weitere Doku, die vor allem im Winter letzten Jahres nochmal für Schlagzeilen gesorgt hat. Nämlich vom Bayerischen Rundfunk, die hippen Missionare mit Jesus gegen die Freiheit.
Botschaften, die verfangen. Massenhaft. Willkommen in der Welt charismatischer Erneuerungsbewegungen.
Mein Gott, sie gehört dir allein.
Hier sieht man sehr gut, was mit diesem Begriff Framing gemeint ist, auf den wir vorhin schon ganz kurz angegangen sind, auf den wir vorhin schon kurz gekommen sind. Aussagen, Positionen, Informationen, die werden nicht einfach stehen gelassen oder erklärt, sodass sich der Zuschauer dann selber irgendwie ein Bild davon machen kann, sondern sie werden aus ihrem eigentlichen Kontext herausgerissen und in einen bereits wertenden Kontext gestellt, um sie zu problematisieren. Ein bisschen wird damit dem Zuschauer das Denken abgenommen und vor allem durch verdächtige Musik, ja, Beschreibungen, unlautere Motive und so weiter, wird dann nicht über Menschen berichtet, die eine Meinung vertreten, die vielleicht man als Journalist einfach nicht so gut findet, sondern es wird eine Hidden Agenda vermutet und unterstellt. Und dabei wird halt die Deutung immer schon mitgeliefert. Ja. Also man nimmt wirklich den Zuschauern das Denken ab.
Ja.
Ein gutes Beispiel dafür ist in dieser Doku Johannes Hartl. Ja. Er ist ja Leiter des Gebetshauses Augsburg. Und er wird in der Doku immer wieder als einflussreicher Redner der Szene dargestellt, so eine Frontfigur. Und der aber eigentlich gefährliche ideologische Vorstellungen massentauglich machen will. Mhm. An mehreren Stellen werden dann Aussagen von ihm, von Vorträgen, Büchern, Interviews eingeschnitten. Aber die liegen teils schon Jahrzehnte zurück und sind gar nicht mehr auf den richtigen Plattformen verfügbar. Also es scheint so, als hätten die sich richtig Mühe geben müssen, überhaupt etwas Anrüchiges zu finden über ihn.
Diese Aussage unverfänglich. Doch es gibt auch andere Äußerungen von ihm. Aus den Anfangsjahren des Gebetshauses zum Beispiel. Zitate aus Hartls Vortrag »Der Kampf um Europa«. Heute über frühere Aussagen von ihm zu berichten, sei Framing, kritisiert Hartl. Schließlich gäbe es noch mehr als 100 andere Vorträge von ihm, frei verfügbar.
Da muss man sehr, sehr genau mit einer ganz bewussten Agenda danach suchen. Das haben sie getan.
Er selbst hat in einem kürzlich erschienenen Video dann dazu nochmal Stellung genommen und ein bisschen erklärt, wie sehr seine Aussagen aus dem Kontext gerissen wurden und einseitig dargestellt wurden.
Die haben 2 Jahre lang recherchiert. Also ich habe mit dem Redakteur auch 3 oder 4 Begegnungen gehabt, ja, Interviews gehabt und teilweise ausführlich auf diese Fragen geantwortet. Und am Schluss kamen von mir an O-Ton, ich glaube, 40 Sekunden raus. Und das ist halt einseitig, weil da waren etliche Fragen, die in der Doku nochmal so, wie kann das wirklich sein und ist das nicht ganz schlecht und sowas, auf die ich schon geantwortet hatte oder auf die es Antworten gab. Und trotzdem wird es so dargestellt, als sei das jetzt investigativ, als hätten die voll was rausgefunden.
Und leider kommt es in dieser Doku noch plakativer. Schauen wir uns mal an, wie die Loretto-Gemeinschaft in Salzburg dargestellt wird. Deren Leiterin, Bernadette Lang, kommt nämlich auch in der Doku vor.
Wir treffen Bernadette Lang, das Postergirl der Loretto-Gemeinschaft.
Das geht überhaupt nicht. Also die Schlagzeile müsste lauten, katholische Gemeinschaft wird von einer Frau geleitet. Irgendwie so und nicht von einem Bischof oder die. Und vielleicht ist es eine komplett, also man weiß es nicht, vielleicht ist diese Bernadette Lang komplett eine seriöse Leiterin. Ich kenne sie persönlich nicht, aber dass man sie hier jetzt darauf reduziert, ein Aushängeschild zu sein, das finde ich schon ziemlich krass.
Ich finde auch, das klingt total abwertend, aber damit nicht genug. Ich zeige mal noch ein paar andere absurde Beispiele für Framing. In der Doku werden nämlich beispielsweise auch völlig normale christliche Praktiken so dargestellt, als wären sie irgendwie Freiheitsentzug und als würde man dazu gezwungen werden.
Ja. Und das heißt beten, Lobpreisen. Statt Freiheit und Selbstentfaltung der Gruppe folgen. Alles spielerisch vermittelt.
Das zeigt auch eine unglaubliche Ignoranz, wenn man Gebet und Lobpreis mit Freiheit und Selbstentfaltung. Mhm. Also, das heißt auch, die wissen wirklich nicht, worüber sie berichten. Mhm. Inhaltlich nicht.
Mhm. Ein weiteres Beispiel dafür ist, dass eben das Wachstum von so einer internationalen christlichen Bewegung hier als Expansion gelabelt wird. So als sei das irgendwie ein militärisches Unterfangen.
Und sie werden in ihrer Expansion massiv unterstützt.
Außerdem auch Aufgeschlossenheit und Willkommenskultur, also eigentlich durchaus positive Sachen, werden hier plötzlich zu verdächtigem, sektenhaftem Verhalten, anstatt hervorgehoben zu werden.
Ja. Die sind da sehr vehement angegangen worden, kumpelhaft, ohne Distanz. Sie sollten doch beten, in ihre Gemeinschaft kommen. Das war wie eine Vorstufe, wenn man ins Kloster geht. Eine eingeschworene Gemeinschaft, schon so in Richtung Sekte.
Ja, auch diese Verbindung von Klostergemeinschaft und Sekte, das zeigt auch, wie wenig die verstehen, worum es hier geht. Das finde ich echt schlimm.
Mir ist auch aufgefallen, wie sie den Einsatz von Social Media immer wieder als eigenartig darstellen. Also so, dass der Glaube etwas mit dem echten Leben zu tun haben könnte und vielleicht sogar mit modernen Medien, das ist für sie irgendwie sonderbar.
Ganz, ganz, ganz komisch.
Loretto setzt massiv auf Social Media, um junge Menschen zu erreichen. Jesus wird ihr Bräutigam.
in Szene gesetzt von der Loreto-Gemeinschaft. Online intensiv beworben.
Und in diesem Zusammenhang ist dann eben von Inszenierung die Rede.
Um sie herum eine perfekte Inszenierung vom Gebetshaus Augsburg, einem christlichen Verein. Professionelle Technik samt Regie. Alles wirkt sehr geplant und durchdacht, um Stimmungen zu erzeugen.
Wird von Kirchen ja eigentlich gefordert, neue Formate, professionellere Kommunikation, bessere Veranstaltungen, mehr Kreativität und so weiter. Aber sobald die Kirche dann beginnt, offenbar diese Professionalität zu entwickeln und umzusetzen, dann gibt es direkt neuen Verdacht. Weil dann heißt es plötzlich, das ist doch bloß Inszenierung, zu emotional, zu perfekt, zu professionell. Also man misstraut irgendwie der Form, gerade weil sie nicht mehr amateurhaft wirkt.
Ja.
Irgendwie ein bisschen doppelmoralisch, ein Doppelstandard auch. Mhm. Weil von der Kirche erwartet wird, relevant und zeitgemäß zu sein. Aber sobald sie Mittel nutzt, die dann in Politik, Kultur, Wirtschaft einfach gang und gäbe sind, völlig normal, gilt das dann schnell manipulativ und unauthentisch. Also natürlich kann religiöse Inszenierung problematisch werden, Emotionen instrumentalisieren und sowas. Also Oberflächlichkeit gibt es auch in kirchlichen Institutionen. Aber die bloße Tatsache, dass etwas ästhetisch ist und hier im Hintergrund gearbeitet wird, organisatorisch professionell und emotional berührend und so weiter, das ist ja an sich noch nicht falsch.
Ja, ich finde, das Komischste am Ganzen ist, dass in diesen ganzen Dokus der Inhalt nicht thematisiert wird. Mhm. Also es wird einfach so dargestellt, als wäre die richtige Meinung klar und was irgendwie traditionell oder konservativ-christlich ist, das ist automatisch wie rückschrittlich und problematisch. Und die Botschaft ist dann eigentlich kaum subtiler als wir finden das doof. Also dabei müsste es eigentlich gut möglich sein, in einer pluralen Gesellschaft zu sagen, wir wollen diese Positionen diskutieren, wir wollen mit denen ins Gespräch kommen, gerade damit man sich mit denen auseinandersetzen kann, und zwar durchaus auch kritisch. Aber so wie das jetzt gemacht wird, mein persönliches Fazit über diese Dokus ist, das ist einfach schlechter Journalismus, das ist logisch nicht konsistent, das ist kommunikativ einfach fies. Und ich finde das Krasseste, es ist kontraproduktiv. Das ist so gemacht, dass niemand über irgendwas wirklich informiert wird, dass man niemanden überzeugt, dass man niemanden gewinnen kann, das schafft nichts als verhärtete Fronten und am Ende ist niemandem geholfen.
Reportagen, die verfangen. Willkommen in der Welt der fiesen Medienberichte.
Ja, genau. Also Nikolas, fassen wir nochmal zusammen, was bisher geschah. Was haben wir besprochen?
Genau, also erstens haben wir gesehen, wie diese Leute berichten. Es gibt bestimmte Voraussetzungen und Prämissen. Also gewisse politische und moralische Vorstellungen, die ein Großteil der Christen eigentlich einfach teilt, werden ohne Erklärung als problematisch bewertet und mit dem Label konservativ belegt, was in diesem Fall natürlich abwertend gemeint ist. Zweitens haben wir das Framing. Aussagen werden in einen bestimmten Deutungsrahmen eingebettet, um die Wahrnehmung und die Bewertung der Zuschauer von vornherein zu beeinflussen. Durch bestimmte Worte oder Bilder oder Musik oder Betonungen werden Aspekte neuer christlicher Bewegungen oder dieser neueren Gruppierung atmosphärisch problematisiert. Wiederum ohne zu erklären, was denn genau problematisch daran sein soll. Und drittens gibt es diesen Verschwörungston. Also hinter jeder noch so harmlosen Aussage wird im Hintergrund eine extreme Meinung, eine böswillige Agenda, ein koordinierter und gefährlicher Plan angenommen.
Ja, es liest sich wie ein investigativer Journalismus. Genau. Obwohl eigentlich, weil sie recht explizit die Leute sagen, was sie denken.
Ja. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es eine faire und konstruktive Kritik in den Medien geben würde. Weil das würde bedeuten, dass man die Position, die kritisiert werden soll, ja, halt richtig wiedergibt auch und bevor sie kritisiert wird. Weil ansonsten argumentiert man halt gegen eine Karikatur oder gegen einen Strohmann.
Ja. Und ich würde sagen, es gibt zwei Dinge, die man jetzt nochmal klarstellen muss. Erstens, wenn es eine legitime politische Linke gibt, dann gibt es auch eine legitime politische Rechte. Das heißt, es sollte nicht so sehr darum gehen, alles rechts der Mitte pauschal zu verurteilen. Es braucht einen differenzierten Blick auf diese politischen Strömungen, auf diese Meinungen, damit man überhaupt reale Gefahren benennen und identifizieren kann. Wer rechts ist, hat ja irgendwelche Anliegen, von denen er oder sie mindestens überzeugt ist, dass sie legitim sind und wichtig. Und genau darüber muss man dann aber inhaltlich und sachpolitisch reden, und zwar im Licht der Öffentlichkeit. Und zweitens gibt es eben diese Tendenz in den Medien, jede politische Beteiligung grundsätzlich von christlichen Verbindungen, vor allem aus dem evangelikalen, charismatischen Bereich, grundsätzlich zu verdächtigen und denen dann Dinge zu unterstellen. als ob sich Christen und auch charismatische oder auch evangelikale Christen nicht wie alle anderen mit ihren spezifischen Inhalten, Perspektiven in die Politik einbringen dürften. Dagegen wird dann das öffentliche Ausleben des eigenen Glaubens eben fast unter einen Generalverdacht gestellt. Glaube gehört dann ins Privatleben, ist wie ein Hobby neben Sport und Musik.
Und vielleicht kann man zusammenfassend sagen, dass es vor allem darum geht, dass diese Journalisten und Reporter einfach bestimmte politische und kulturelle Programme nicht gut finden. Schlechte Dokumentationen wie diese sorgen dann aber dafür, dass das Vertrauen in die Medien sinkt, weil die entweder schlecht recherchiert haben oder mit Absicht wichtige Informationen weglassen und Unterstellungen stehen gelassen werden.
Ich gehe da voll mit. Ich sehe, dass es wirklich problematisch, wie berichtet wird. Aber es ist ja tatsächlich so, dass sich immer mehr Menschen wirklich Sorgen machen wegen einer Kooperation von Christen und rechten oder rechtsextremen Bewegungen. Und ich glaube schon, dass da irgendwie was dran ist, oder?
Aber das ist doch vor allem in den USA, oder?
Ja, also das ist die wichtige Frage. Ich glaube, die Verbindung mit Amerika, die wird auch in den Dokumentationen immer gemacht. Und man muss sich zuerst überlegen, was läuft da, und dann vielleicht nochmal zu überlegen, was läuft bei uns.
Ganz ähnlich wie evangelikale Gruppen in den USA.
Schwappt der Glaube nach amerikanischem Vorbild auch zu uns nach Europa?
Müssen wir also in die USA schauen, um zu verstehen, was hier gerade passiert?
Nikolas, erzähl uns doch du mal etwas über diese Verbandlung von Glaube und Politik, vor allem, wie sie in Amerika zurzeit geschieht.
Genau. Wer die letzte Wahlperiode, also 2024, in den USA ein wenig beobachtet hat, dem wird sicher das Project 2025 begegnet sein. Wir haben dazu übrigens bereits eine Folge veröffentlicht, also das kann man gerne nachhören. Dieses Projekt ist ein politisches Programm von konservativen US-Organisationen unter der Leitung der Heritage Foundation. Das Ziel ist eine grundlegende Umstrukturierung der US-amerikanischen Regierung. Also nicht nur Schlüsselpositionen innerhalb der Regierung sollen dabei mit konservativ ausgerichteten Personen besetzt werden, sondern auch ganz normale Regierungsangestellte in allen möglichen Departementen und Funktionen sollen konservativ sein. Also Positionen, die eigentlich absichtlich unabhängig von der politischen Großwetterlage sein und existieren sollten, würden dadurch kontrollierbar. Der Posten eines Büroangestellten im Bildungsdepartement zum Beispiel sollte eigentlich dann im Idealfall von einem Unterstützer der regierenden Partei besetzt werden. Und auch unabhängige Behörden wie etwa das FBI oder das Department of Justice, also die Gerichte, sollten viel direkter der Kontrolle des Präsidenten unterstellt werden, der natürlich republikanisch sein soll, das versteht sich von selbst. Und dadurch würde der Präsident dann viel mehr Macht erhalten. Und ich denke schon, dass hier klar wird, dass das nicht einfach ein Programm ist, wie es sowieso jeder Präsident macht, wenn er seine Leute mitnimmt in die Regierung, sondern das ist mehr. Also es ist eine potenzielle Gefahr für den Rechtsstaat und auch für die Demokratie, weil das eben diese Gewaltenteilung untergräbt. Genau.
Okay. Ja.
Und eben viele der Vordenker dieses Projektes, die verstehen sich selbst und ihr Vorhaben als christlich. Also Leute wie Kevin Roberts, Russ Watt, Roger Severino. Und ihr Ziel ist es dann, die Regierung so umzukrempeln, dass dadurch konservative oder eben auch christliche Werte wieder leitend werden für die Nation.
Ja.
Aber es ist ja auch so, dass nicht nur, wenn es um dieses spezifische Projekt ging, ja Trump auch sonst im Wahlkampf immer wieder Themen aufgegriffen hat, die spezifisch auch christlichen Gruppierungen am Herzen lagen.
Ja.
Und ich glaube, es gab auch viele einflussreiche Pastoren und Faith-Leaders, die in ihm einen Verbündeten sahen. Oder, Nikolas?
Ja, genau. Und hier ist es auch wichtig, wirklich hinzuschauen, inwiefern das, was eben Trump und seine Mitstreiter oder auch diese Faith Leaders machen, inwiefern das wirklich christlich motivierte Politik ist und inwiefern nicht. Denn hier gibt es für mich ein Problem. Wenn politische Positionen wie etwa Lebensschutz, eine konservative Haltung bei der Sexualmoral oder auch die Betonung der Familie, wenn man sich die auf die Flagge schreibt, um nach außen hin Politik zu machen, dann ist das das eine. Gleichzeitig kauft man sich aber eben dann eine ganze Reihe anderer Positionen mit solchen Gruppierungen mit ein, also eben zum Beispiel mit Trump. Etwa der große Fokus auf eine nationalistisch ausgerichtete Politik oder die sehr hohe Aggression auf der Bühne der Weltpolitik, wo dann eben schnell mal die Begründung kommt, naja, der Stärkere nimmt sich halt, was er will. Und ich glaube, das ist schon problematisch, weil hier der christliche Glaube bewusst instrumentalisiert wird, eben um sich die Loyalität christlicher Bevölkerungsteile zu sichern. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, oder was auch geschieht, ist, dass der Glaube unbewusst von einer einseitigen politischen Haltung korrumpiert wird. Also man ist halt schon seit Jahrzehnten Republikaner und wählt jetzt irgendwie so. Und in beiden Fällen werden christliche Glaube und nationale Identität sehr, sehr eng verschmolzen. Christlich ist dann eben, wer Republikaner ist oder wer Trump gewählt hat. Ein sehr krasses und plakatives Beispiel ist Robert Jeffress. Das ist der Pastor der First Baptist Church in Dallas. Er ist einer der glühendsten Trump-Unterstützer, und zwar nicht trotz, sondern wegen seines eigenen Glaubens. Er erklärte in einem Interview: Ich will keinen sanftmütigen und zurückhaltenden Anführer oder jemanden, der die andere Wange hinhält. Ich habe gesagt, ich will den gemeinsten und härtesten Mistkerl, den ich finden kann, um diese Nation zu schützen. Und genau deshalb stört mich Trumps Tonfall nicht.
Jesus hätte Freude.
Das ist das Krasse. Dieser Jeffress ist also bereit, fundamental christliche Werte einfach wegzuwerfen, um seine Nation zu schützen. Also anders gesagt, eine solche Haltung, die man wirklich als christlichen Nationalismus bezeichnen kann, hat dann eben seine primäre Loyalitäten gegenüber der Nation und nicht gegenüber Gott.
Ja, das, wie gesagt, das, der Typ ist klar daneben, ist klar problematisch. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man ganz präzise ist mit so einem Begriff wie christlicher Nationalismus, weil das kann viele Dinge heißen. Und dasselbe gilt auch für ein Label wie im deutschsprachigen Raum rechtsextrem. Man sollte die einfach nicht zu schnell aussprechen. Weil sonst eben mit dem Label direkt eigentlich oft, und das ist das Problem, einfach alle konservativen Christen abgestempelt werden. Und dann verurteilt man plötzlich auch die legitimen konservativen Positionen, auch authentisch konservative christliche Anliegen. Das wird alles mitverurteilt mit einem Begriff, mit einem Label. Und damit verliert man eben dann die kritische Schärfe, die es braucht, um zwischen diesem Jeffress und einem normalen konservativen Christen unterscheiden zu können. Und es gibt auch Gegenbeispiele. Also ich persönlich war im Frühjahr jetzt in Amerika und habe mich dort mit orthodoxen Christen getroffen, habe auch die orthodoxe Liturgie besucht. Das war alles sehr spannend. Und habe mit denen natürlich, wie man mit allen in Amerika über Politik redet, auch über Politik geredet. Und da ist mir schon aufgefallen, dass die überhaupt nicht liberal sind in ihren ethischen Positionen. Eigentlich sehr konservativ, wenn es um Abtreibung, wenn es um all solche Fragen geht. Aber politisch überhaupt nicht auf einer Linie mit Trump und mit dem, was für sie amerikanischer Imperialismus ist. Und zwar, weil sie an Jesus glauben und nicht ans amerikanische Imperium. Also das heißt, es gibt sehr wohl die Möglichkeiten, Beispiele dafür, dass wer Jesus nachfolgen will, sich nicht an Trump hängt in Amerika, aber gleichzeitig auch nicht einfach dann links, liberal, progressiv ist.
Aber Nikolas, es gibt doch auch innerhalb des Christentums jetzt Bewegungen, die wirklich Demokratie und Rechtsstaat damit in Spannung stehen, oder?
Also es gibt auf jeden Fall Bewegungen, wo, da würde ich auch sagen, das ist irgendwie problematisch, wie die dieses Verhältnis verstehen von Staat und Kirche, von Glaube und Politik. Solche Gruppierungen, die kann man unter das Label Dominionism oder Herrschaftstheologie subsumieren eigentlich. Die nehmen das dann aber auch explizit für sich in Anspruch. Also Herrschaftstheologie ist dann die Überzeugung, dass Christen eigentlich die moralische, die spirituelle und die kirchliche Kontrolle über die Gesellschaft übernehmen sollten, sodass es eben zu einer Transformation hin zu einer christlichen Nation kommen kann. Und ein Beispiel dafür ist die New Apostolic Reformation unter C. Peter Wagner. Der beschreibt sein Anliegen folgendermaßen: Unser theologisches Fundament ist die sogenannte Herrschaftstheologie. Das bedeutet, dass es unser göttlicher Auftrag ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes alles Notwendige zu tun, um die Herrschaft über Gottes Schöpfung zurückzugewinnen, die Adam im Garten Eden an Satan verloren hat. Es geht um nichts Geringeres, als das Kommen des Reiches Gottes zu erleben und zu sehen, wie sein Wille hier auf Erden geschieht, wie er im Himmel geschieht.
Und dann, Nikolas, er hat vier ganz eingängige Punkte, was Herrschaftstheologie für ihn bedeutet. Erzähl uns mal diese vier Punkte.
Dominion Theology begins on the first page of the Bible.
Genau, es ist so wie ein bisschen eine biblische Geschichte eigentlich, ein Narrativ, der da aufgreift. Also erstens, Herrschaftstheologie beginnt bei Adam und Eva. Gott wollte Menschen schaffen, die die Herrschaft über die Erde übernehmen. Dafür hat Adam eben die Autorität erhalten. Dann zweitens, der Feind hat das Herrschaftsmandat vom ersten Tag angegriffen. Satan wollte sich diese Autorität eben holen und deshalb hat er diesen Angriff gewagt. Adam gibt dann seine Herrschaft an Satan ab, eben weil er es nicht schafft, ihm standzuhalten. Und deshalb sind wir jetzt alle unter der Herrschaft Satans. Drittens, der zweite Adam, Jesus Christus, hat diese Geschichte wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Aber dieser Prozess ist eben noch nicht abgeschlossen. Jesus hat die Werke des Feindes zerstört und das Herrschaftsmandat wiederhergestellt. Es geht aber eben um mehr als einfach Rettung durchs Kreuz. Es geht um die Wiederherstellung der Herrschaft. Also alle Bereiche der Schöpfung sollen wieder mit Gott versöhnt werden. Und viertens, Jesus hat seinen Nachfolgern die Aufgabe delegiert, das Reich Gottes aufzubauen. Jesus gibt uns diese Autorität und benutzt uns, um die Schöpfung mit sich zu versöhnen. Mhm. Der Teufel will das natürlich nicht. Jetzt könnte man sagen, so weit, so gut, bis hier könnte man noch einigermaßen mit dieser Story mitgehen. Es gibt bestimmt Probleme, aber ja. Aber jetzt wird es sehr komisch. Also er sagt dann, seit 2000 Jahren verliert Satan an Boden und das beschleunigt sich jetzt. Weil im Jahr 2001 begann das zweite apostolische Zeitalter. Und jetzt sind wir umso mehr aufgerufen, dem Teufel zu widerstehen durch geistliche Kampfführung. Aber wir müssen das eben nicht nur durch Gebet machen, sondern in allen Bereichen der Welt. Es geht um die gesamte Gesellschaft und die Welt und nicht nur um den geistlichen Raum. Nee. Deshalb, für diese Transformation brauchen wir natürlich sehr viele Ressourcen.
Und natürlich kann man direkt beim Büro von Siegfried Werken spenden. Für einen kleinen Beitrag kann man ganz viel Reich Gottes bauen. Oder eine kleine Spende.
Ein Quadratmeter Reich Gottes.
Ja, also okay. Ich sehe das. Ich würde jetzt mal sagen, das sind einfach Spinner, oder? Die gibt es auch in Amerika. Aber sind die wirklich... Sind solche Leute wie C.P. Wagner, sind die wirklich einflussreich in Amerika auf das Christentum? Und vor allem wäre dann die interessante Frage, sind sie einflussreich bei uns?
Mhm. Also in den USA muss man schon sagen, einigermaßen schon. Also es gibt viele Menschen, gerade auch in der Regierung, die seine Überzeugungen teilen. Also Paula White zum Beispiel, die das White House Faith Office leitet, ja. Versteht sich da sehr in der Nähe, aber auch Leute wie Mike Johnson, der Speaker of the Houses, also die sind schon wirklich auch in der Regierung mit dabei.
Ja.
Und diese Bewegung vermischt sich dann theologisch auch noch mit einer anderen Lehre, die noch wesentlich einflussreicher ist. Das ist die Lehre des Seven Mountain Mandate oder auf Deutsch Sieben Berge oder Sieben Hügel Mandat. Diese Lehre geht auf das Jahr 1975 zurück, als zentrale geistliche Leiterfiguren, also Lauren Cunningham war das, von Jugend mit einer Mission, das war Bill Bright von Campus für Christus und Francis Schaeffer, angeblich eine Botschaft von Gott erhalten haben, in der sie eben aufgefordert wurden, in die sieben Bereiche oder auch Sphären der Gesellschaft einzudringen. Mhm. Diese Sphären, das sind die Familie, Religion, Bildung, Medien, Unterhaltung, Wirtschaft und Politik.
Ja.
Und diese Vision von christlicher Kulturprägung eben im ganzheitlichen Sinn, das ist schon sehr verbreitet, würde ich sagen. Mhm. Und die Idee wurde dann im Jahr 2000 nach einem Treffen zwischen Cunningham und Lance Wallnau immer einflussreicher und auch profilierter.
Ja.
Und so richtig bekannt wurde der Gedanke dann eigentlich nach der Veröffentlichung von Lance Wallnau und Bill Johnsons Buch «Invading Babylon, the Seven Mountain Mandate», also auf Deutsch «Die Eroberung Babylons, der Auftrag der sieben Berge».
Die Invasion Babylons.
Genau. Und dieses Buch, das wurde 2013 veröffentlicht.
Ja, das klingt dann schon militärisch, das stimmt.
Genau, und das ist jetzt spannend, weil in diesem Buch, das ist so wie ein kleiner Sammelband, und da sehen wir, dass wirklich alle gemeinsam vorkommen. Also Bill Johnson, Lance Wallnau, Wagner selbst und auch andere. Und die Sprache von Invasion, von Infiltrierung der Gesellschaft und Politik, das kommt dort auch viel vor und das hat wirklich auch problematische Aspekte.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, ehrlicherweise, man muss auch etwas historisieren. Man muss schon auch, wie gesagt, vor 10, vor 20 Jahren haben ganz viele Leute in vielen Bereichen irgendwelche Metaphern verwendet, die wir heute sehr problematisch empfinden. Aber ich finde das auch sehr, sehr, sehr unpassend. Und ich verstehe auch die Kritik. Ich glaube, es gibt auch eine wirklich berechtigte Kritik hier und eine Schwäche, die mir bei so einigen von diesen charismatischen amerikanischen Bewegungen auch auffällt. Sowas wie Bethel, eben wo Bill Johnson ist. Und da muss ich sagen, Full Disclosure, ich finde, die Musik, die die machen, ist echt gut gemacht. Das entspricht mir sehr. Das finde ich cool. Ich finde die Theologie schon problematisch. Und ich glaube, das Problem ist, die haben so etwas wie eine überrealisierte Eschatologie. Mhm. Also der C.T. Peter Wagner ist da ganz extrem. Aber ich glaube, das ist ein Trend. Das Reich Gottes ist nicht zukünftig, sondern es ist hier und jetzt. Und wir bauen das mehr oder weniger unvermittelt mit unseren Aktivitäten, mit unseren Programmen, mit unseren Kirchenaktivitäten machen wir jetzt Reich Gottes. Und das wird dann aufgehängt an diesem Versprechen von Jesus in den Evangelien, ihr werdet noch größere Wunder tun, als ich die getan habe. Und es gibt dann so ein, wenn man das jetzt theologisch in der Eschatologie, in der Lehre von den letzten Dingen, eine Art völliges Schonen vom Reich Gottes, das überhaupt nicht nochmal qualifiziert wird durch ein noch nicht und dass es von Gott her in der Zukunft erst kommt und all diese Dinge, die eigentlich theologisch dazugehören. Und dann übernimmt man sich schon sehr gerne und hat das Gefühl, unsere Kingdom Culture und all diese Sachen sind dann viel zu unvermittelt Reich Gottes. Aber auch da muss man dann im Einzelnen genauer hinschauen. Ich weiß zum Beispiel von Bill Johnson selbst, dass er sich auch schon wieder davon distanziert hat.
Hast du ihn gefragt?
Es gibt ein Video, wo er dann Stellung nimmt und sagt, es tut ihm leid, die politischen Ausdrücke, die Militanten, das findet er auch nicht so gut und so weiter. Was er eigentlich gemeint hat, ist, Christen sollen sich in allen Gesellschaftsbereichen aktiv investieren und da von ihrem Glauben her sich positiv einbringen. Und das wiederum ist einfach Christentum und nicht mehr so problematisch wie dieser Gedanke des Übernehmens und Infiltrierens.
Ja, genau, Oliver, das ist eigentlich ein Gedanke, der nicht neu ist. Also eigentlich eine vereinfachte und deshalb auch ein bisschen einseitig übernommene Version der Sphärensouveränität, wie sie im Neokalvinismus dann im 20. Jahrhundert artikuliert wurde. Also Sphärensouveränität, vielleicht ein bisschen schwieriger Begriff, der meint eigentlich sowas wie ausdifferenzierte Verantwortung eines jeden Menschen. Also jeder Mensch lebt in verschiedenen Sphären der Kultur, eben wie wir gesagt haben, Familie, Politik, Wirtschaft und so weiter. Und in denen herrschen jeweils eigene Logiken und Gesetze, die man respektieren und bewahren muss. Es geht hier aber eigentlich darum, dass Macht und Einflussnahme beschränkt wird und aufgeteilt wird und eben nicht übergreift.
Ja.
Also wichtig ist eben dann, dass keine der Sphären andere Sphären dominiert.
Ja, genau.
Also wenn die Politik alles dominiert, dann ist das irgendwie Tyrannei oder Ideologie. Wenn die Familie alles dominieren würde, dann wäre das die Mafia. Und wenn das Individuum alles dominiert, dann ist das quasi Anarchie.
Ja.
Wenn die Wirtschaft alles dominiert, dann ist das unsere Gegenwartsgesellschaft. Also das ist ja wirklich überall. Genau, warnt uns auch vor der Gegenwart vielleicht ein bisschen. Aber was ich sagen will, ist, man kann voll Christ sein und voll Teil einer plural ausdifferenzierten Gesellschaft. Und das war eigentlich die Position der christlichen Demokraten. Also Leute wie Abraham Kuyper oder Hermann Dögewert, die sich explizit gegen katholische Konzeption von einer Gottesherrschaft durch die Kirche bzw. kirchliche Hierarchie abgrenzen wollten. Mhm. Und diese differenzierte Position ist aber jetzt schon doch auch weit entfernt von dem, was Bill Johnson in seinem Büchlein Invading Babylon vorschlägt.
Ja.
Also genau, natürlich ist es nicht verwerflich, sich mit christlichen Anliegen in verschiedene Gesellschaftsbereiche einzubringen. Das ist ja klar. Aber ich glaube, es gibt ein Problem. Nämlich, wie du schon gesagt hast, wenn wir den Fokus darauf legen, dass wir das Reich Gottes jetzt an allen Fronten der Gesellschaft selbst bauen können und schön, sogar müssen.
Schön, wie du Fronten gesagt hast.
Fronten der Gesellschaft.
Das Gesellschaftsfronten.
Wenn wir das selbst können und müssen, weil Jesus uns als seinen Aposteln bereits in der Bibel eben diesen Auftrag gegeben hat, dann kann es gefährlich werden. Denn dann behauptet man sehr schnell, dass die eigene Agenda direkt von Gott gewollt ist.
Genau.
Und da fehlt dann diese so nötige Selbstrelativierung. Also anerkennen, dass menschliches Handeln eigentlich Grenzen hat, das wäre eine sehr christliche und biblische Grundhaltung, weil es letztlich Gott ist, der sein Reich baut.
Ja.
Also Nikolas, dann erklär uns doch ein bisschen, wie das gerade aktuell in der Theologie aufgegriffen wird.
Genau. Erst vorletztes Jahr erschien eine Dissertation einer Theologin, die selbst auch in diesen Dokumentationen, die wir angeschaut haben, immer wieder aufgetreten ist. Die Autorin Maria Hinzenkamp beschreibt darin ein neuartiges Christentum. Sie spricht von gut vernetzten christlichen Gruppierungen, die eine gemeinsame Vision haben, die interkonfessionell aufgestellt sind und über das charismatische evangelikale Christentum eben auch die Großkirchen und sogar die Politik beeinflussen. Und dazu zählt sie einerseits kirchliche Gruppierungen, andererseits aber auch sonstige christliche Organisationen. Sie nennt etwa Hillsong, ICF, die Lausanner Bewegung, Campus für Christus, aber eben auch Akteure innerhalb des katholischen Christentums im deutschsprachigen Raum, wie etwa Johannes Hartl, Bischof Oster von Passau oder auch die pfingstlich inspirierte Loreto-Bewegung aus Österreich.
Das ist auch, finde ich, besonders relevant, weil die meisten medialen Berichte sich eben explizit auf Hinzenkamp beziehen, wenn sie über dieses Thema berichten. Ja. Also zum Beispiel in der ZDF-Kurzdoku über die O-Bros, die wir uns angeschaut haben, da wird sie als Expertin für diese geistlichen Bewegungen aufgeführt.
Ja. Übrigens vielleicht einfach, um ganz transparent zu sein, full disclosure, wir als Zentrum Glaubender Gesellschaft kommen in diese Dissertation auch vor. Und zwar als auf dieser Karte dieses Netzwerks, wobei wir, Zitat, um die Wahrnehmung als eine intellektuell ernstzunehmende und konstruktiv zu den gesamtgesellschaftlichen Debatten beitragende Größe bemüht sind. Das stimmt natürlich. Wir sind ernstzunehmend und konstruktiv. Was mich persönlich daran stört, ist schon die Vorgehensweise des Buches, die Methodik. Also zunächst beginnt die Dissertation mit einer wichtigen Klärung, nämlich, dass dieses Netzwerk methodisch gesehen nicht als, Zitat, realtypische Bewegung oder Struktur verstanden werden soll, sondern eher ein, Zitat, idealtypisches Konstrukt. Das heißt, eine Methode, ein Konstrukt, das gewisse Phänomene sichtbar machen soll, aber das man nicht essentialistisch deuten darf, also als ob es das gäbe.
Also ganz kurz, nur um das richtig zu verstehen, Oliver. Das heißt, eigentlich nicht viel mehr als dieses Netzwerk, das ich euch hier dokumentiere, ist nur ein Modell zur Veranschaulichung. Also es existiert genauso nicht. Beziehungsweise irgendwie existiert es dann ja doch, weil ich rede ja über reale Beziehungen, aber ihr dürft mich nicht drauf festnageln.
Ja, wenn man so will, genau. Und das Problem daran ist, dass eben diese methodische Vorsicht oder Zurückhaltung da nicht durchgehalten wird, sondern es geht dann recht fröhlich einfach dahin, dass die amerikanische Extremform, die wir vorhin gehört haben, von radikal nationalistischem Christsein als Schema verwendet wird, um alle möglichen christlichen Bewegungen und Organisationen zu klassifizieren und einzuordnen und zu bewerten. Und dann sind eben auch wir schematisch in ganz umfangreiche Netzwerkdiagramme eingetragen, wo aber auf der anderen Seite des Netzwerks diese ganz schlimmen Jungs aus Amerika sind, die wirklich Spinner sind. Und das heißt, dann, was passiert ist, dass man eigentlich unter einen Generalverdacht kommt, wenn man mit diesen Themen wie Reich Gottes oder Gesellschaft und so weiter irgendwie hantiert, dass man Teil dieser Bewegung wäre mit denen. Das wird die visuell suggeriert und in der Arbeit eigentlich dann auch einfach doch realer gemacht, als es de facto ist. Mhm. Und diese Form von unsauberer Darstellung führt dann letztendlich durch eine Art Stigmatisierung durch die Medien. Die sind dann einfach, für die ist dann einfach plötzlich alles, was charismatisch, evangelikal oder frommes Christentum ist, ist dann dem Verdacht ausgesetzt, herrschaftstheologisch, rechtsextrem und so weiter zu denken und zu agieren. Und solche Dokumentationen meinen dann aufgrund dieser Dissertation, dass ihre Vorurteile am Ende wissenschaftlich begründet sind.
Also ich glaube auch dieses, ja, netzwerkartigen Verbindungen oder sowas, die es gibt, die sollten eigentlich nicht überraschen in einer globalisierten Welt. Ich meine, in vielen Gebieten entstehen ja internationale Netzwerke für unterschiedlichste Zwecke. Und ja, dass es da gewisse Verbindungslinien gibt, ist ja, glaube ich, keine Frage. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass plötzlich alle unter einer Decke stecken und man irgendwie einen Verein gegründet hat, bei dem man Mitglied werden kann.
Ja.
Weil nur weil man eben, um das Beispiel nochmal zu nehmen, auf der gleichen Konferenz auftritt, unterstützt man ja nicht alle Positionen der anderen Person.
Ja, und es wäre fatal, wenn ich nur noch irgendwo auftreten kann, wo ich mit allen in allem übereinstimme, in jeder politischen Meinung. Also unser Forum Glaube und Gesellschaft an der Uni Fribourg würde genau nicht funktionieren, wenn das die Logik wäre, sondern wir wollen da breit aufgestellt verschiedene Leute zusammenbringen und ins Gespräch bringen.
Also das Konzept von Hinsenkamp hat eigentlich das Problem, dass diese unterschiedlichen Verbindungen, die zwar herausgestellt werden, nicht gewichtet werden. Also es entsteht irgendwie eine ganz, ganz niedrige Eintrittsschwelle zu einem angeblichen Netzwerk. Ja. Und wir selbst sind dann in ihrer Analyse irgendwie mit Kim Kardashian, Nikki Gumbel, Justin Bieber oder eben auch Papst Franziskus vernetzt. Ja. Und ja, eben wenn sowohl der Abt von Kloster Einsiedeln als auch Justin Bieber irgendwie in einem Netzwerk oder so etwas vorkommen, stellt sich die Frage, was mit dem Konzept überhaupt noch erklärt werden kann.
Ja, genau.
Genau, aber sie hat auch einen besonderen Namen dafür, oder Nikolas?
Genau. Sie bezeichnet diese Netzwerke als KINK. Das ist die Abkürzung für Kingdom Minded Network Christianity. Sie selbst sagt bei ZDF heute:
Sie sind eben Teil von einem Netzwerk und es meint Gläubige, die sich für die Ausbreitung der Herrschaft Gottes in der Welt einsetzen.
Es geht also darum, dass diese Bewegungen eine gemeinsame Vision und Strategie haben. Zentral für sie ist dieses Reich Gottes und darunter versteht Hinsenkamp unter Rückgriff eben auf amerikanische Strömungen und Stimmen eine Herrschaftstheologie.
Ja.
Nach ihr haben diese Christen eine prozessual-millennialistische Ausrichtung.
Und was heißt dieses prozessual-millennialistische jetzt, also in normaler Sprache?
Genau, mit diesem Begriff meint sie die Vorstellung, dass das Reich Gottes bereits vor der Wiederkunft Christi ansatzweise verwirklicht wird, und zwar durch das Handeln von Christen. Deshalb fühlen sich diese Bewegungen eben dazu berufen, das Reich Gottes vorzubereiten, indem sie sich strategisch in allen Gesellschaftsbereichen positionieren und die Macht übernehmen. Und auf Instagram versucht sie dann verständlich zu machen, was genau gemeint ist.
Es geht um ein bestimmtes Reich Gottes Verständnis. Und zwar dahinter steht die Vorstellung, dass sich das Reich Gottes schon im Hier und Jetzt sukzessive ausbreiten soll. Und zwar im Kampf gegen den Machtbereich, gegen die Vorherrschaft Satans. Und zwar ausbreiten in allen gesellschaftlichen Bereichen durch aktive Mithilfe von Christinnen, die sich als Kooperationspartnerinnen Gottes verstehen, als geistbegabt und dadurch auch direkten Zugriff habend oder Einsicht habend in die Pläne, in den Willen Gottes.
Hinzenkamp sagt also, die Kirche hat den Auftrag, die Herrschaft Gottes in der Gegenwart auszubreiten. Dabei würde zwar Jesus selbst das kommende Gottesreich vollenden, aber es gibt eben so etwas wie ein Zusammenspiel zwischen den gegenwärtigen Bestrebungen von Christen und dem zukünftigen Handeln von Christus. Und sie bringt diesen Auftrag der Kirche ziemlich direkt mit der oben erwähnten Herrschaftstheologie eben in Verbindung. Das heißt, dass bestimmte Kirchen und die mit den Kirchen in Verbindung stehenden Gruppierungen die Herrschaft Gottes schon jetzt durchsetzen wollen. Und Hinzenkamp sieht hier die Gefahr einer Vermischung von christlichem Glauben mit einer politischen Agenda.
Ja.
Auch gerade durch die Vereinnahmung dieser Theologie durch politische Akteure, wie eben von neuen rechten Bewegungen, die damit dann ihre demokratiefeindlichen Ideale durchsetzen wollen.
Mittlerweile ist auch ein kürzeres Buch erschienen, das sie gemeinsam dann mit Thorsten Dietz herausgebracht hat. Das trägt den Titel Christlicher Nationalismus in den USA und beschäftigt sich mit einem ähnlichen Thema.
Genau, und darin hat sie einen Artikel verfasst, in dem sie Teile ihrer größeren Arbeit noch einmal aufgegriffen hat. Und auch hier betont sie, dass dieses Kink, also dieses Netzwerk, nicht einfach klar und einfach zu definieren sei, sondern dass es ein wilder Cocktail unterschiedlicher Strömungen sind, die aber eben aufgrund von wiederkehrenden Deutungsmustern, von Organisationsformen und Transformationsansprüchen verwandt seien. Und da werden dann verschiedene Dinge wichtig. Also neben der Primärvision des Reiches Gottes nennt sie vier weitere Geschmacksnoten dieses Cocktails, also zentrale Aspekte, die auf die eine oder andere Weise große Bedeutung in solchen Gruppierungen genießen. Ja. Die zähle ich einfach schnell auf. Also erstens haben wir da Gebet und geistlicher Kampf. Diese Gruppen glauben, jetzt zitiere ich, dass der eigentliche Kampf nicht gegen Menschen geführt wird, sondern gegen geistliche Mächte und dämonische Kräfte, die in der unsichtbaren Welt agieren und von dort aus auf die sichtbare Realität einwirken. Zitat Ende. Also diese Kräfte sollen dann durch Gebet und durch Lobpreis besiegt werden. Zweitens ist Jüngerschaft sehr, sehr wichtig. Zitat, eine weitere Geschmacksnote, die dem Kink-Cocktail seinen unverwechselbaren Charakter verleiht, ist das Konzept der Jüngerschaft. Es bildet das Herzstück der persönlichen wie gesellschaftlichen Transformation. Jüngerschaft beginnt mit der Bekehrung, dem bewussten Übergang in das Leben mit Christus und konkretisiert sich in der Entscheidung für Heiligung und Nachfolge. Dann drittens, Erweckung und Mission. Zitat, Mission, häufig synonym mit Evangelisation gebraucht, besitzt dabei zwei Dimensionen. Eine individuelle, soteriologische, die von der Dringlichkeit bestimmt ist, möglichst viele Menschen vor der Wiederkunft Christi aus der Verlorenheit zu retten. Und eine kosmisch-kulturelle, die im Rückgriff dann auf Matthäus 28 und Genesis 1 die Christianisierung aller Lebensbereiche als Auftrag versteht. Zitat Ende. Auch wichtig dort ist, dass Erweckung und Mission als zentral für die Endzeit gedeutet werden. Und historische Ereignisse werden da auch so gedeutet, dass das jetzt unmittelbar mit der Endzeit zu tun hat. Also es bricht zum Beispiel ein Krieg im Mittleren Osten aus und dann kann man daran irgendwie ablesen, ah, jetzt kommt dann vielleicht Jesus bald zurück. Und dann viertens, Einheit ist sehr wichtig für diese Gruppierung. Sie stellt zwar klar, dass es verschiedene Kinks gibt, also eine römisch-katholische, eine neocharismatische, aber auch evangelikale. Und diese Gruppierungen sind dann weniger institutionell als netzwerkartig organisiert mit sehr starken Führungspersönlichkeiten. Mhm. Und deshalb sind auch vor allem die persönlichen Beziehungen dann sehr wichtig für diese Netzwerke. Ja. Diese Dinge machen also die Kink zu dem, was sie sind.
Aber was ich nicht verstehe, ist diese Elemente. Also, was haben wir da? Gebet, geistlicher Kampf, Jüngerschaft, Erweckung und Mission, Einheit. Das sind doch einfach ganz normale christliche und biblische Anliegen. Also, Gebet, geistige Auseinandersetzung mit dem Bösen, das gibt es im Christentum seit Jesus, seit Paulus. Jesus hat irgendwelche Dämonen ausgetrieben. Jüngerschaft, Nachfolge und Heiligung beginnt auch in den Evangelien. Genauso die missionale Dimension der Kirche. Und auch die Endzeit beginnt schon mit Jesu Verkündigung. Wenn ich Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon unter euch. Das sind alles zentrale jesuanische Anliegen, die die Kirche seither aufgegriffen und eigentlich auch nie aufgegeben hat. Mhm. Auf mich wirkt es eher so, als würde sie einfach ganz normale christliche Grundvollzüge als wie sonderbar und irritierend empfinden. Oder das ist mindestens die Haltung, die sie einnimmt in dieser Arbeit, in diesen Dokumentationen. Und deswegen schwingt dann stets ein unterschwelliger Ton mit, der diese Beschreibungsebene irgendwie wertend auflädt. Mhm. Diese sogenannten herrschaftstheologischen Geschmacksnoten, die du erwähnt hast, die sind einfach genuin christlich und nicht ein paar neokarismatischen Gruppen vorbehalten. Und ich finde, man muss eigentlich unterscheiden können zwischen wirklich problematischen Geschichten wie dieser New Apostolic Reformation und einfach ganz normalen christlichen Anliegen.
Und also für mich stellt sich dann auch die Frage, ob es dieses, in Anführungszeichen, neue Christentum auch bei uns gibt. Und wenn ja, ob das irgendwie verwandt ist oder vergleichbar ist mit diesen Extremformen in den USA, die wir uns angeschaut haben.
Also laut Hinsenkamp schon. Also für sie ist es weniger die Frage, ob, sondern eher, wie hier Einfluss genommen wird in unseren Breitengraden. Aber dass es solche problematischen Formen auch im deutschsprachigen Raum gibt, ist für sie ziemlich klar. Und zwar durch Verknüpfungen unterschiedlicher Akteure, durch Organisationen und vor allem auch durch geteilte Deutungsmuster, die eben auch hier sind. Also sie erwähnt dann zahlreiche Jüngerschaftsschulen im deutschsprachigen Raum, die es gibt. Einige wichtige Persönlichkeiten hätten direkten Kontakt zu amerikanischen Kink-Akteuren und theologische Metaphern des Reiches Gottes sowie der Wille zur gesellschaftlichen Einflussnahme seien eben auch hier zu beobachten. Und es mag ja auch sein, es wird wahrscheinlich auch sein, dass es in Europa Christen gibt, die komische Vorstellungen haben vom Reich Gottes. Ja. Was ich persönlich aber sehr problematisch finde, ist, wenn sie zugibt, dass in manchen Kreisen nicht dominionistisch, also nicht herrschaftstheologisch gesprochen wird, dann aber unterstellt, dieselbe Herrschaftstheologie würde in kodierter Form erscheinen. Mhm. Jetzt zitiere ich wieder, als Rede von Verantwortung, Kulturgestaltung, christlichen Werten, oder positiven gesellschaftlichem Einfluss. Also, Zitat Ende. Und sie fragt dann, aber bleibt die Substanz nicht dieselbe, auch wenn sie sprachlich abgeschwächt wird?
Die andere ist, nein, das ist nicht dieselbe Substanz.
Aber hier zeigt sich auch das gleiche Problem, was wir vorhin auch schon bei den medialen Darstellungen, beim Framing gesehen haben. Ja. Wenn jeder Christ dann irgendwie von Verantwortung oder von Kulturgestaltung spricht, wird immer wieder dahinter was vermutet oder verdächtigt, also dass es irgendwie darum geht, den demokratischen Staat abzuschaffen. Und ja, wir befinden uns dann irgendwie in einem Diskurs, der problematisch ist, weil er direkt polarisiert und nicht mehr vertraut, dass die Wahrheit ist, was der andere sagt.
Ja, und es ist ja klar, wenn zu diesem Cocktail Dinge wie Gebet, Jüngerschaft, Fokus auf Einheit und Mission oder Erweckung liegen, und dann einem das Reich Gottes auch schon fast ausreicht, um Teil dieses Netzwerks oder Cocktails zu sein, dann gibt es natürlich im deutschsprachigen Raum ganz viele Gruppierungen, die diese Dinge wichtig finden. Ich hoffe sogar, dass es Gruppierungen gibt, die das wichtig finden, weil eben Gebet, Jüngerschaft, Einheit, Mission nicht einfach komische Randerscheinungen von ein paar Freaks sind innerhalb des Christentums, sondern zum Kern dessen gehören, was die Kirche seit 2000 Jahren ausmacht und wie sie sich selbst versteht.
Ja. Was ich auch noch spannend fand jetzt bei Ihrem Artikel, ist, dass das Hinsenkamp dort, wo Sie eben die direkteren politischen Einflussnahmen in Zusammenhang mit kulturkämpferischen Themen bringt, also etwas, wo Sie auf jeden Fall sagen würde, das ist wirklich problematisch. Dort schreibt sie Folgendes, Zitat, was sich hier abzeichnet, ist ein zunehmender Wille zur Einflussnahme, eine Art geistlicher Gang durch die Institutionen. Man will nicht allein Evangelisation betreiben, sondern kulturelle Vorherrschaft zurückgewinnen, Räume besetzen, Narrative prägen, das Mindset der Nation neu ausrichten.
Aber das Problem dabei ist ja, dass auf der formalen Ebene das alles in einem demokratischen Rahmen völlig legitime Sachen sind. Das macht ja jeder Mensch oder jede Sache. Das ist nicht es ist nicht problematisch an sich, aber es wird dann so getan, als sei eben Einflussnahme oder Narrative prägen wollen. Mhm. Bereits das Problem. Also man kommt irgendwie gar nicht zu der inhaltlichen Diskussion vor, weil nicht damit darüber diskutiert wird, wie diese Einflussnahme aussieht und wie und welche Narrative geprägt werden sollen. Ja. Aber eigentlich müsste da ja die Auseinandersetzung stattfinden, aber das geschieht dann nicht.
Genau, es wird komplett vom Inhaltlichen ins Formale gelegt.
Ja. Also zusammenfassend können wir sagen, die Gefahr von dieser theologischen Analyse von Hinzelkamp ist, dass man alles, was Reich Gottes sagt, in einen Topf wirft. Dabei muss man eigentlich aber klar unterscheiden zwischen denen, die wirklich eine kirchliche Herrschaft über die Gesellschaft anstreben, und ich würde sagen, das sind ziemlich wenige, und denen, die in Jesus Christus das Anbrechen des Reiches Gottes sehen und Jesus jetzt schon als den erhöhten Herrscher der Welt betrachten. Das sind eigentlich hoffentlich alle Christen. Und die Frage ist dann jetzt eben, was heißt das? Und jeder Christ, der seine eigene Tradition ernst nimmt, will natürlich mehr von der Herrschaft Gottes sehen. So wie es eigentlich alle christlichen Traditionen in diesem Vaterunser-Gebet regelmäßig beten. Die interessante Frage ist, wie diese Herrschaft aussieht, wie man sie deutet und welche Rolle wir Menschen, welche Rolle Christen und die Kirche in diese Geschichte Gottes spielen sollen. Wie man, und dann natürlich, wie man sich als Christen, die diese Glaubensüberzeugungen hat, in einer pluralen, demokratischen Gesellschaft verhält und wie man sich mit diesen Überzeugungen sinnvoll einbringt. Fakt ist und bleibt, die Kirche verkündet das Reich Gottes. Das ist ihre Hauptaufgabe. Überall, wo sie glaubt, bekennt, bezeugt, dient und handelt. Eine Theologie, die das nicht mehr denken kann oder will, hat eigentlich aufgehört, Theologie zu sein. Und eine Kirche, die das nicht mehr glaubt, hat eigentlich aufgehört, Kirche zu sein. Die ist dann vielleicht noch ein NGO.
Aber ja, ist das Reich Gottes nicht viel mehr als gesellschaftliche Einflussnahme? Darüber sprechen wir gerade irgendwie die ganze Zeit. Gibt es nicht eine unfassbare Verkürzung eigentlich von dem, was Reich Gottes meint, Oliver?
Doch, natürlich. Aber das scheint wirklich aus dem Blick zu geraten, dass Reich Gottes etwas anderes sein könnte als ein Projekt politischer Herrschaft in dieser Welt. Sei das offen oder ideologisch verschleiert und kaschiert als Werte und solche Sachen. Und zwar sowohl bei der US-amerikanischen Extremform wird diese Unterscheidung nicht mehr gemacht, als auch bei dieser theologischen Rezeption wird diese Unterscheidung nicht mehr gemacht. Wir aber sehen eigentlich in diesen beiden Reaktionen das gleiche Problem, nämlich eine vorschnelle, undifferenzierte Überlappung oder Identifizierung von Reich Gottes mit Politik und gesellschaftlichem Engagement. Dagegen muss man aber eigentlich klar sagen, der Glaube an Jesus Christus als Herrscher der Welt und der Glaube an das kommende Gottesreich, das Christen von Anfang an mit dem Ende der Johannes-Offenbarung ersehnen und erbeten, komm Herr Jesus, dass diese eschatologische Perspektive des Reiches Gottes hat eigentlich vor allem auch die Funktion zu relativieren. Und zwar unsere Projekte, unsere Anliegen in Klammer zu setzen, zu relativieren. Keine Partei, kein Staat, kein Projekt, auch kein kirchliches Projekt ist einfach unqualifiziert das Reich Gottes. Und deswegen hat sich theologisch gesehen die Kirche auch immer eher als ein Zeichen, als ein Sakrament oder sowas Ähnliches verstanden, das auf diese kommende Herrschaft verweist, aber nicht einfach die unvermittelt ist. Das heißt, man zeigt eigentlich woanders hin auf Gott und nicht auf sich selbst und auf die eigenen Taten und Ideen und Vorschläge, weil wir nicht unmittelbar dieses Reich Gottes produzieren können. Gleichzeitig aber, diese Relativierung ist enorm wichtig. Gleichzeitig heißt es aber nicht einfach, dass der christliche Glaube jetzt keine Auswirkungen mehr hat auf mein Leben, auf den Alltag und auf sämtliche Gesellschaftsbereiche. Der Glaube an Jesus als Herrscher, auch darin sind sich Christen aller Zeiten einig und auch aller Kulturen. Jesus als Herrscher ist nicht nur ein Privatding, sondern er prägt meine gesamte Existenz. Und das hat einen Einfluss darauf, wie ich in der Welt, in der Gesellschaft lebe.
Das stimmt, ja. Also ein Christentum, das irgendwie nur in den eigenen vier Wänden stattfindet, was nicht viel mehr ist als Seelenhygiene, ja. Das hat eigentlich nicht mehr viel mit der Verkündigung Jesu zu tun. Mhm. Weil Jesus tritt öffentlich auf. Er fordert die Vorstellungen der Menschen heraus. Er sendet seine Jünger, dass sie seine Botschaft vom angebrochenen Reich Gottes verkündigen. Und deswegen lässt sich die Botschaft des Evangeliums eben nicht einfach auf Trost, Frieden, ja. Mitmenschlichkeit reduzieren, die dann irgendwie zu leeren Begriffen auch werden. Mhm. Sondern das Reich Gottes bezeichnet schon Evangelien und dann aber auch in der Kirchengeschichte immer mehr als das. Jesus spricht nicht nur übers Beten, sondern gerade besonders viel auch über den Umgang mit Geld. Ja. Über ein versöhntes Leben mit meinen Mitmenschen, besonders auch mit meinen Feinden. Und eben auch über Politik. Ja. Und deswegen hat der christliche Glaube aufgrund seines universalen Anspruchs sowohl soziale als auch ethische als auch politische Dimensionen.
Ja, genau. Also wir müssen diesen Reich-Gottes-Begriff viel tiefgreifender nochmal durchdringen und diese Gegenüberstellung überwinden zwischen Glauben als individuelles Seelenheil oder wir versuchen jetzt einen Gottesstaat zu errichten.
Genau, also ganz grundsätzlich müssen wir auch nochmal darüber sprechen, was heißt eigentlich Herrschaft Gottes? Also was ist damit gemeint? Ja. Du hast vorhin schon erwähnt, Oliver, dass Christen eher mitbauen am Reich Gottes und nicht einfach das Reich selbst bauen. Und ich glaube, diese Arbeit des Mitbauens steht immer eben unter diesem Vorbehalt der Selbstrelativierung. Ja. Eine Selbstrelativierung auf Gott hin, weil letztlich er es ist, der wirkt. Denn wir beten ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es ist ja nicht unser Reich, es ist nicht unser Wille. Mhm. Ich glaube aber eben, dass diese Ambivalenz da bleibt. Also Christen sollen sich aktiv einsetzen im Sinne des Gottesreiches und für diese Gottesherrschaft, aber sie setzen sich eben für das ewige Reich ein. Das heißt eigentlich ein Reich, das nicht hier und jetzt etabliert wird. Und deshalb haben Christen, wie der Hebräerbrief sagt, eben auch keine bleibende Stadt hier. Sie sind, wie das Johannesevangelium betont, nicht von der Welt, wie auch Jesus nicht von der Welt ist. Aber an anderer Stelle, sehr prominent zum Beispiel bei Matthäus, sehen wir, wie Jesus seine Jünger auffordert und sagt, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und ich glaube eben, dass diese Ambivalenz, die lässt sich gut zusammenfassen mit der Aussage, Christen sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja. Also beides zählt. Das in der Welt sein zählt, aber auch das nicht von der Welt sein zählt. Ja.
Was heißt diese Ambivalenz jetzt konkret, Nikolas?
Also zusammenfassen könnte man es wahrscheinlich damit, dass man sagt, natürlich darf und soll ich als Christ aufgrund meiner Überzeugung politisch aktiv sein. Mhm. Das ist mal klar. Ja. Aber das Problem ist, wenn ich vergesse, dass mein konkretes Handeln und mein politischer Einsatz, eigentlich egal für was, das Reich Gottes nicht einfach automatisch herbeiführen, dann habe ich ein Problem. Und zwar, weil ich dadurch einerseits vergesse, dass es Gott ist, der sein Reich baut, und andererseits stehe ich in Gefahr, die Position Gottes einnehmen zu wollen, und dann bin ich natürlich auch nicht mehr korrigierbar.
Ja, und das, also das ist einfach die Spannung immer für Nachfolgerinnen und Nachfolger von Christus, dass man sich überlegen muss, wie ich jetzt in meiner konkreten Situation, Gesellschaft, mich im Sinne des Evangeliums positionieren soll. Mhm. Und leider wird genau diese Spannung im gegenwärtigen Diskurs häufig vorschnell aufgelöst und dann wird es einfach polarisiert. Mhm. Und das bringt uns eben nochmal zurück jetzt zu diesem Dokus von ganz am Anfang. Ich glaube, jetzt mal jenseits von den christlichen Themen, die da aufgegriffen werden, mit sehr wenig Verständnis für die Sache, glaube ich, dass hier auch einfach ein großes politisches Missverständnis vorliegt, was eigentlich Pluralität in einer Demokratie bedeutet.
Genau, weil eigentlich muss man sagen, eine Gesellschaft, die aus Menschen mit komplett unterschiedlichen Weltbildern, mit unterschiedlichen Wahrheitsansprüchen und Perspektiven besteht, die müsse eigentlich auch unterschiedliche Lebensformen respektieren können. Yeah. Und es würde doch genau darum gehen, einen Diskurs zu ermöglichen, der eben diese unterschiedlichen Ansichten miteinander ins Gespräch bringen kann, abwägt und dann auch politische Mittel findet, um gemeinsam Entscheidungen über echte Differenzen zu treffen und diese dann auch aushalten zu können.
Ja, und es ist komplett legitim, es ist demokratisch, es ist nichts daran auszusetzen, wenn Menschen Politik, Wirtschaft und Medien mit christlichen Werten beeinflussen wollen. Mhm. Es ist entweder ein Missverständnis oder selbst komplett undemokratisch, wenn man meint, man könnte christliche Werte oder auch konservative Werte, nur weil sie christlich oder konservativ sind, nicht mehr öffentlich vertreten.
Ja, ich finde, letztlich wäre es sogar irgendwie gefährlich für die Pluralität, wenn es sowas wie einen Zwang zur Anerkennung oder so etwas geben würde. Und da gebe ich euch völlig recht, wenn jemand mit guten Argumenten und überzeugend eine Mehrheit gewinnt, dann ist das genau so eigentlich, wie Demokratie funktioniert. Ja. Und es gibt ja eben dann Mechanismen, dass sich das nicht in eine Terrorherrschaft wandelt. Also beispielsweise der Minderheitenschutz, der insgesamt die Pluralität sichert.
Ja. Ich habe auch immer wieder so Dinge gehört wie, ja gut, wenn du einen Absolutheitsanspruch als Christ vertrittst, dann ist das an sich schon ein Problem. Und ich glaube, das schwingt auch ein bisschen mit in diesen Dokumentationen. Mhm. Aber eigentlich hat das ja fast jeder, oder? Also wenn nicht explizit, dann doch in der Art und Weise, wie man sein Leben lebt. Also ich lebe ja auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich glaube, dass es die beste Art ist zu leben. Ja. Und das ist ja völlig legitim. Also eben, das macht irgendwie jeder. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es im christlichen Glauben eben gar nicht so sehr um einen Absolutheitsanspruch geht, den man irgendwie selbst hat, den man selbst für sich ergriffen hat, sondern Christen, sie glauben an Jesus Christus und bezeugen, dass er die Wahrheit ist. Ja. Und auf diese Wahrheit kann ich eben als Christ verweisen, von dieser Wahrheit kann ich sprechen, ich kann dafür sogar missionieren, also andere Menschen daran teilhaben lassen. Das ist legitim und gehört zur Demokratie dazu. Ja. Also Das muss ich dann natürlich auch nicht mit Gewalt verteidigen, weil entweder ist die Wahrheit wahr oder sie ist es nicht. Also mit Gewalt muss ich nur ein Konstrukt verteidigen, das ich eben dann nicht bewahrheiten kann.
Ja, und eben, und daran sieht man eben, dass es in diesen Dokumentationen am Ende eigentlich nicht viel mehr ist, als dass man sagt, ich finde gewisse politische und kulturelle Positionen nicht gut.
Mhm. Jetzt nochmal, um einen Ausblick nach vorne zu wagen, weil diese Themen und Fragen, die werden uns ja auch in den nächsten Folgen noch weiter beschäftigen. Wie sollen Christen ihren Glauben in der Öffentlichkeit leben? Welche Allianzen sollte man bilden? Welche nicht? Was bedeutet das eben jetzt konkret ausdifferenziert, Bürger eines Staates zu sein, aber auch Bürger des Himmels zu sein?
Nächstes Mal werfen wir einen Blick in die Bibel und schauen uns die Kirchengeschichte an, und zwar die ganz vielen verschiedenen Positionen oder wie Christinnen und Christen durch die Zeit hindurch in jeweils ihrer Zeit diese Spannung gelebt haben, um dann etwas Orientierung zu gewinnen für die Frage, wie machen wir das heute? Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert, ein Like gebt, den Kanal abonniert und diese Folge weit verbreitet.
Father, I thank you. You have given us a gift. President Donald Trump.
Freiheit, Familie, Vaterland, aber es war das an Jesus Christus. Vielen Dank.